Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für diesen Karfreitag wollen wir hören auf Worte aus dem Matthäus-Evangelium, dem 27. Kapitel, die Verse 15 bis 26. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welche sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er, Pilatus, wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohepriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen den Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir durften eben noch einmal auf diese 12 Verse aus dem Matthäus-Evangelium hören, die von deiner Verurteilung künden, Herr, mit all dem, was damals passiert ist. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über dieses, das Geschehen, was uns dort berichtet ist. Und wir wollen dich bitten für diese Predigt um dein Geleit, deine Führung durch den guten Heiligen Geist, dass jeder von uns etwas mitnehmen kann aus dem, was wir gerade gehört haben. Dass das passiert, dass das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich alle bitten für diese Predigt. Segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine meiner ersten Erinnerungen an das, was Bibel und das, was Jesus ist, hat zu tun mit meiner Mutter, die uns Kindern, ich habe noch zwei jüngere Geschwister, immer wieder aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Und ich werde so 6 Jahre alt gewesen sein, da hat sie uns vor Ostern diese Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen. Und so mit all meiner Begrenztheit als Kleinkind war mir eins klar, dass hier ist eine Riesensauerei, die hier passiert ist. Diese Sache, die hier abläuft, ist ein Unschuldiger, der nichts getan hat. Und alle wollen seinen Tod und ein Mörder wird freigelassen. Ich bin so richtig wütend geworden als Kind. Ich würde sagen, so ein bisschen fein bremisch, ich hatte mich empört. Nein, ich war richtig wütend, das weiß ich noch. Dieses Gefühl, was ich bei dieser Geschichte hatte, so ein richtiger Zorn. Das ist nicht in Ordnung, was da gelaufen ist. Ich darf Ihnen eins sagen, das ist etwas, was mit mir gegangen ist. Damals mit 6, 7 Jahren habe ich nicht viel verstanden, ist ja klar. Und so ein bisschen ist jetzt mit den Jahren dazugekommen, 50 Jahre später. Aber wann immer ich diese Verurteilungsgeschichte lese, da kommt es in mir hoch, weil wirklich alles, aber alles Falsches, was hier gelaufen ist, das ist so gegen jede Gerechtigkeit, das ist so gegen jede Wahrheit, es ist alles falsch. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, die Verurteilung Jesu, Doppelpunkt, alles falsch. Alles falsch, und ich möchte Ihnen zeigen, was hier alles falsch gelaufen ist, damit wir lernen können für unser Glauben. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, was hier alles falsch gelaufen ist. Erstens die falsche Wahl, zweitens das falsche Urteil, drittens der falsche Sohn, viertens der falsche Jesus und fünftens der falsche Richter. Die Verurteilung Jesu, alles falsch. Das erste, die falsche Wahl. Da sind zwei, wo ganz klar ist, dass der eine schuldig ist, nämlich Jesus Barabbas, ein berüchtigter Verbrecher, ein Terrorist, der Menschenleben auf dem Gewissen hat. Jeder weiß es. Und da ist der, der schuldlos ist. Und jetzt soll das Volk wählen. Zweimal fragt hier Pilatus, wen von den beiden soll ich euch denn losgeben? Und die schreien unisono, den Barabbas, den Barabbas. Sie treffen die Wahl. Alle, so heißt es hier, alle schreien nach dem Barabbas. Mag sein, dass der ein oder andere ein paar Zweifel hat, aber in so einer Massenpsychose, was auch immer da passiert ist, alle schreien sie, wir wollen den Barabbas. Und das Volk trifft die falsche Wahl. Gegen den lebendigen Gott für einen Mörder. Und das ist die Wahl, vor der die Menschheit immer schon steht. Glaube ich dem Mörder, wähle ich den, oder wähle ich das Leben in dem lebendigen Gott? Das ist die Problematik im Paradies gewesen. Das ist der lebendige Gott und das ist der Teufel, der Mörder von Anfang an. Und da muss Adam und Eva wählen. Glauben wir dem, was Gott sagt, oder glauben wir dem Mörder? Und die schreien auch beide, wir essen vom Baum der Erkenntnis. Die fällen auch die falsche Wahl. Und weil sie die falsche Wahl treffen, muss Jesus sterben, genau wie in der Geschichte. Das Volk trifft die falsche Wahl. Nicht den lebendigen Gott. Pilatus sagt es noch zweimal, der Messias, hier ist Gott vor euch. Nein, wir wollen den Mörder, wir wollen den Teufel, das ist der Hintergrund. Die falsche Wahl, die getroffen wird. Und das ist die Wahl, die Menschen immer wieder zu treffen haben. Wählst du Jesus, den lebendigen Gott, oder wählst du den Teufel? Gibt nur diese beiden Wahlmöglichkeiten, dazwischen gibt es gar nichts. Du führst dein Leben entweder unter der Kuratelle des lebendigen Gottes, dass er dein Herr und Heiland ist, oder du wählst dein Leben darunter, dass der Teufel dein Herr ist. Ist immer wieder zitiert, was Luther sagt, der Mensch ist ein Reittier, er wird entweder vom Teufel geritten oder von Jesus Christus. Und wir haben die Wahl, wer bei uns im Sattel sitzt. Und das Volk hat immer wieder den Fehler gemacht, hat immer wieder die falsche Wahl getroffen. Damals, als Israel ins Land gekommen war, da ist Jahwe ihr König. Und dann sagen sie, wir wollen nicht mehr, dass Jahwe König ist. Wir wollen einen Menschen haben, den wir anfassen können, wie die Nachbarvölker. Samuel, der Richter, ist verzweifelt über das, was sie tun. Aber Gott lässt es geschehen, sie können die Wahl haben. Auch da eine falsche Wahl. Im Richterbuch lesen wir immer wieder halt, wenn das Volk entschieden hat, den Balen, den Teufelsgötzen, den Dämonen nachzulaufen und Gott wegzulegen halt, was dann passiert ist. Das Volk hat die Wahl und trifft immer wieder die falsche Wahl. Und Jesus macht es auch deutlich, das ist nicht nur im alten Bund so gewesen, dass wir die Wahl haben. Auch heute ist das noch so. Es gibt den breiten Weg, es gibt den schmalen Weg. Es gibt die Entscheidung für Jesus, es gibt die Entscheidung für den Teufel. Und wenn heute Morgen einer hier ist, der noch nicht sich für Jesus entschieden hat, dem möchte ich das nochmal deutlich sagen, dann hast du dich, ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast, für den Teufel entschieden. Dann gehst du strack in die Hölle rein. Aber du kannst dich noch retten lassen. Du kannst diese Wahl korrigieren. Du kannst noch die richtige Entscheidung treffen. Du kannst deine Wahl noch switchen vom Teufel auf Jesus, den lebendigen Gott. Mach nicht den Fehler, den hier das Volk gemacht hat. Die geschrien haben, nein, Jesus muss getötet werden, die falsche Wahl treffen. Triff du die richtige Wahl. Aber es ist ja einfach, als Pastor hier oben zu stehen und die Gemeinde nochmal anzupredigen, zu rütteln vor diesem Text, aber man muss ja auch in sich schlagen. Klar, ich gehe mit Jesus. Aber wie oft treffe ich eigentlich die falsche Wahl in meinem Leben? Ich, der ich die Bibel so gut kenne, nicht mehr der 7-jährige Junge am Küchentisch bin, sei Theologe, darf eine Gemeinde leiten, habe Theologie studiert, weiß sehr genau, was richtig und was falsch ist. Aber ganz häufig kommt der Widersacher mit all seinen Verlockungen. Und dann lasse ich mich reizen, dann gehe ich auf seine Schliche ein, dann treffe ich die falsche Wahl in meinem Leben. Und dann weiß ich, warum Jesus damals hat sterben müssen, weil ich die falsche Wahl treffe. Jesus musste sterben wegen der falschen Wahl des Volkes und er musste sterben, weil ich, weil du immer wieder die falsche Wahl stellst. Das ist das Erste, was falsch ist, die falsche Wahl. Das Zweite, was falsch ist an dieser Geschichte, wo alles falsch ist, das ist das falsche Urteil. Das eine ist ja, dass das Volk falsch wählt. Aber da ist ja einer, der ist der Herrscher dort in diesem Land. Der Kaiser in Rom ist weit weg. Er als Statthalter hat alle Rechte, alle Macht. Und die übt er auch aus. Dieser Pontius Pilatus, das ist kein Weichei. Das ist ein brutaler, hartherziger, schlimmer Mensch, der diese Provinz in Judäa unterdrückt und ausbeutet, wie er es macht. Das wissen wir von zeitgenössischen Überlieferungen. Und ihr hört jetzt das, was das Volk sagt. Es wird auch hier in dem Bibeltext gesagt. Er wusste, dass sie ihn aus Neid überantworten wollen. Und er stellt fest, an ihm ist keine Schuld. Lukas 23 heißt es in der Parallelüberlieferung, dass er das sagt. Ich finde keine Schuld an ihm. Bei dem einen weiß er, das ist ein Terrorist. Das war einer, der sich gegen die römische Besatzungsmacht aufgelehnt hatte, also gegen ihn. Der hatte Menschen umgebracht. Und hier an diesem Jesus findet er keine Schuld. Und er ist der Richter. Und dann trifft er ein Urteil. Dann trifft er das Urteil und dann sagt er, kreuzigen, foltern und dann umbringen. Er weiß zwar, dass es falsch ist und trotzdem trifft er dieses Urteil. Es ist nicht nur das Volk, das es falsch macht. Nein, der, der die juristische Verantwortung hat, er fällt das falsche Urteil. Das heißt in Markus 15,15, Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wurde. Bei ihm war es einfach so ein politisches Kalkül. Und deshalb trifft er das falsche Urteil über Jesus. Dann soll er halt sterben, ist mir doch egal, soll das sein, wie es will. Und so treffen Menschen immer wieder falsche Urteile über Jesus. Johannes 6 wird berichtet, dass Jesus etwas sagt, darüber, dass er das Brot des Lebens ist und dass man von ihm essen muss und trinken muss, sondern dass man kein ewiges Leben hat. Dann heißt es von den Jüngern, als sie das hörten, sprachen sie, das ist eine harte Rede. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da treffen seine Jünger die Entscheidung und sagen, nö, das ist uns jetzt zu groß mit dem Anspruch, das wollen wir nicht. Und treffen ein falsches Urteil. Nicht nur Pilatus aus politischem Kalkül, auch die Jünger, weil sie es überschlagen haben, ja, wenn das so ist, so ernsthaft mit der Nachfolge, dann ist das für mich nichts. Und dann sage ich, Jesus, nein, danke. Auch sie treffen ein falsches Urteil, weil ihnen das zu intensiv ist, diese Nachfolge. Einige Jahre nach der Kreuzigung ist Paulus auf dem Areopag, den Platz in Athen, wo die gebildetsten Männer sind, die Stoiker und die Epikureer. Das ist so das Harvard der damaligen Zeit. Und da spricht er quasi vor der versammelten Professorenschaft und stellt vor, was das Evangelium ist. Dann hören sich das alles an, diese gebildeten Männer. Und dann sagen sie, er ist ein Spermalogos, er ist ein Schwätzer, eine Saatkrähe, die nur rumkrächzt. Was er von diesem Jesus erzählt, ist doch alles nur Blödsinn. Und sie treffen ein Urteil über das Evangelium, das vernichtend ist. Sie treffen auch ein falsches Urteil in all ihrer Intellektualität über Jesus. Und so ist es immer wieder gewesen, dass Menschen falsche Urteile über Jesus fällen und sagen, ja, damit habe ich doch nichts zu tun. Der mag zwar ganz nett sein, ein weiser Gelehrter, ein guter Mensch, aber ich doch nicht, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber ich wasche meine Hände auch in Unschuld. Und dann wird das falsche Urteil gesprochen über Jesus. Und ich weiß nicht, wie das heute Morgen hier ist, welches Urteil du über Jesus sprichst. Ist Jesus für dich der Sohn Gottes, der Herr deines Lebens, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn dein Urteil lautet, ja, für mein Leben hat er keine Bedeutung, hinweg mit ihm. Soll er hingehen? Ich will auch nichts damit zu tun haben, ich wasche meine Hände in Unschuld. Dann gehst du auch, das möchte ich an diesem Punkt sagen, direkt in die Hölle. Jesus ist gestorben, ist gekreuzigt worden, weil Menschen falsche Urteile treffen. Und auch da muss ich wieder in mich schlagen. Auch da muss ich immer wieder gucken, wie ist denn so mein Urteilen in dieser Welt? Wie ist denn mein Urteil, wenn das Wort Gottes an mich herantritt, mir Dinge klar sagt und ich dann sage, ja, lasse ich es geschehen? Oder ist diese Rede zu hart für meine Ohren? Das, was hier meinen Jähzorn, mein Geld, meine Lieblosigkeit angeht, ist einfach zwei Nummern zu scharf in der Bibel, wie Jesus das formuliert. Das schiebe ich mal lieber so ein Stück weit weg und treffe das Urteil, dass das nicht so passig ist für mein Leben. Und dann weiß ich, dass auch ich falsche Urteile treffe, falsche Urteile fälle. Und auch für diese falschen Urteile von mir ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er geht nicht nur für das falsche Urteil von Pilatus ans Kreuz. Er geht für meine und deine falschen Urteile ans Kreuz von Golgatha. Ein drittes, was falsch ist in dieser Geschichte, es ist der falsche Sohn. Hier wird gesagt, dass dieser andere, der ihm vor Augen gestellt wird von Pilatus, Jesus Barabbas heißt. Barabbas heißt übersetzt Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Aber wer ist denn der Sohn des Vaters? Wer ist der Sohn Gottes? Das ist natürlich Jesus Christus. Aber hier ist der Barabbas. Und er scheint auch Sohn des Vaters zu sein. Aber ist es eben nicht. Und das ist das Falsche. Es trifft den falschen Sohn. Der Barabbas hätte gekreuzigt werden müssen. Der hätte hingerichtet werden müssen. Ob aller seiner Schuld. Er ist der falsche Sohn. Aber Jesus, der richtige Sohn, der wird gekreuzigt. Und das ist die grundlegende Falschheit. Hier trifft es den absolut Falschen. Es ist der falsche Sohn. Hier wird ein Tausch vorgenommen, dass der Gerechte gekreuzigt wird und derjenige, der Sünder ist, frei rausgeht. Aber das, was hier vorgezeichnet ist, ist nichts anderes als das, was an uns passiert. Jesus ist der Sohn Gottes und damit Gott selber. Und er wird für uns zum Lamm, damit wir, die wir Sünder sind, zu Söhnen Gottes werden. Galater 3,26 heißt es, denn ihr alle seid Söhne Gottes, nicht Kinder Gottes, wie das in der Lutherübersetzung steht, das ist nicht korrekt, da steht Söhne Gottes. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Welche der Geist Gottes treibt, so heißt es im Römerbrief, die sind Gottes Söhne, nicht Gottes Kinder, Gottes Söhne steht da immer wieder. Das ist der Tausch, der passiert ist, der wunderbare Wechsel, dass der wahre Sohn Gottes sich zum Sünder gemacht hat, die Sünde und Schuld getragen hat und dass diejenigen, die Sünde haben, durch sein Erlösungswerk Söhne Gottes, Kinder Gottes werden können. Wenn, und das ist das Entscheidende, wenn sie das Erlösungswerk von Golgatha annehmen. Das ist das Wichtige. Und das ist meine Frage auch heute Morgen im Gottesdienst an dich. Hast du dieses Erlösungswerk schon angenommen? Du, der du eigentlich genauso wie ich nicht dazu in der Lage bist, Sohn Gottes zu sein, kannst es werden dadurch, indem du das Erlösungswerk des Sohnes Gottes annimmst. Und du, der du genauso falsch bist wie ich und wie Barabbas, kannst zum Kind Gottes werden, wenn du das Erlösungswerk Jesu Christi annimmst. Das ist der Tausch, der dir auf Golgatha angeboten wird. Aber bei so einem Tauschgeschäft ist es eben so, das musst du annehmen. Ich habe das vor Jahren mal hier erzählt, habe das versucht, in einem Bild deutlich zu machen. Stell dir vor, dein Nachbar hat den neuesten Porsche 911, der kostet 250.000 Euro und du hast ein 30 Jahre altes Klapprad von deiner Oma im Schuppen stehen, da funktioniert nichts mehr, Reifen platt, Bremsen kaputt und alles und dein Nachbar kommt und sagt, pass mal auf, ich gebe dir meinen Porsche, gib du mir das Klapprad. Dann wird jeder sagen, ja Halleluja, den Tausch mache ich. Aber wenn du sagst, nö, habe ich keinen Bock drauf, auch wenn deine Kinder dann sagen, Mensch, das ist doch allein finanziell, wir können, nein, du willst es nicht machen, dann bleibst du dabei. Einen Tausch musst du akzeptieren. Jetzt sagt man sich, ja, was ist das denn für ein blödes Beispiel von dem Pastor Latz, so was Hinsinniges. Ja, aber wisst ihr, was auf Golgatha passiert ist? Das ist noch viel gewaltiger vom Tausch. Wir bringen unsere Schuld, den ganzen Dreck zu Jesus und sagen, vergib mir, Und er schenkt uns dafür die Gotteskindschaft. Er hat sich seiner Gottheit entäußert, ist in diese Welt gekommen, wurde für uns zum Mensch, zum Lamm Gottes und hat sich hinrichten lassen. Da ist der Falsche gestorben. Aber wisst ihr, der ist für mich gestorben und für dich gestorben. So falsch das bei dem Barabbas war, dass man da den falschen Jesus hingerichtet hat, so genauso ist es falsch bei uns. Wir hätten sterben müssen, wir haben den Tod verdient. Aber Jesus hat ihn getragen. Wir haben eben im ersten Lied gesungen halt von Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden, da heißt es in der vierten Strophe, nun was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Damit machen wir deutlich, dass der Falsche gestorben ist. Auch das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, für mich gingst du nach Golgatha. Das habe ich nicht umsonst rausgesucht, weil es ein bisschen schmissig ist, sondern weil der Inhalt so treffend ist. Da heißt es, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich schlagen lassen. Für mich trugst du die Dornenkronen. Für mich warst du von Gott verlassen. Es hat den Falschen auf Golgatha getroffen. Es hätte Barnabas damals treffen müssen, Barabbas treffen müssen, es hätte mich treffen müssen und es hätte dich treffen müssen. Und Gott hat es deshalb getan, so haben wir es im Vers für diesen Tag, weil er uns lieb hat, weil er uns lieb hat. Er ist der wahre Sohn und er hat uns, die wir nicht mehr Kinder Gottes sind, durch sein Erlösungswerk die Möglichkeit gegeben, ebenfalls zu Söhnen Gottes zu werden, zu Kindern Gottes zu werden. Wir müssen das nur annehmen. Wir müssen das nur annehmen, was da passiert ist, dass der lebendige Gott sich für uns dahingegeben hat, er an unserer Stelle gekreuzigt und getötet worden ist und uns dadurch ewiges Leben schenkt. Es ist der falsche Sohn, der dort gekreuzigt wurde. Ein viertes, es ist der falsche Jesus. Es ist nicht nur so, dass er Barabbas heißt, Sohn des Vaters, er heißt auch noch Jesus. Und das ist auch eine ganz tiefe Bedeutung in diesem Passionsgeschehen. Das ist ja nicht umsonst. Ich sage immer wieder, die Namen der Bibel haben immer wieder Bedeutung und haben Theologie. Hier wird ihnen vor Augen gestellt, der eine Jesus, der andere Jesus. Und das macht die Welt immer wieder, dass neben dem wahren Jesus, dem wahren Sohn Gottes, andere Jesus-Barabbasse gestellt werden. Die Bibel warnt davor, das ist nicht nur hier in der Geschichte, dass andere Jesus kommen. 2. Thessalonicher 3 heißt es, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und dann kommt es, er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst ist, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und vorgibt, er sei der Sohn. Matthäus 24 sagt Jesus, wenn denn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden viele falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, sagt Jesus. Paulus warnt im 2. Korintherbrief, dass viele kommen werden, ein anderes Evangelium bringen, einen anderen Jesus bringen. Und da müssen wir immer wieder ganz genau in der Lehre hingucken. Es gibt so viele falsche Jesusse. So wie hier in der Geschichte. Jesus Barabbas. Und das Volk ist bereit, diesen Jesus Barabbas, den falschen Jesus, zu nehmen. Und deshalb muss Jesus ans Kreuz. Und da läuft alles falsch. Aber so ist das heute auch bei uns in der Theologie und in der Kirchengeschichte halt, dass so viele falsche Jesusse uns vor Augen gestellt werden. Gucken wir nur auf unsere deutsche Geschichte. Als da die evangelische Kirche erklärte, im Namen der deutschen Christen, ja, Jesus schön und gut, aber nur ein Jesus, der eben arisiert ist. Da war eben Maria, eine Sklavin aus Germanien geraubt und Josef nicht Josef, sondern da wurde ein Vater dazu gedichtet, ein Legionär, der natürlich aus Germanien kam. Jetzt denkt man ja, so ein Quatsch können doch Leute nicht erzählt haben. Das waren gebildete Theologieprofessoren, die versucht haben, das Alte Testament ganz wegzupacken und das Neue Testament zu entjudaisieren. Was für ein Wahnsinn, der falsche Jesus. Und zu gucken, nicht mehr das Heil ist im Heiland, sondern bei einem dämlichen, verbrecherischen Maler aus Österreich. Der ist der Heiland, der bringt das Heil. Gläubige Christen haben schon ganz früh dagegen gesetzt. Passt auf, das ist nicht Jesus, der hier kommt. Das ist ein falscher Jesus. Barmen 1, 1934. Da heißt es in der ersten These, im ersten Satz, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen haben und zu gehorchen haben. Wir verwerfen alle falsche Lehre als Können und müssen die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung, außer und neben diesem einen Wort Gottes noch andere Erkenntnisse und Mächte als Gottes Offenbarung anerkennen. Jesus, wie uns in der Schrift offenbart wird, das ist Jesus. Deshalb rufe ich euch immer dazu auf. Lest die Bibel, damit ihr kundig werdet, in was Jesus ist. Prüft doch alles ab, was von dieser Kanzel gesagt wird, ob es kongruent ist mit der Schrift. Aber alles, was gegen die Schrift steht, das müssen wir verwerfen. Das sind die falschen Jesusse. Und wir haben gesehen, wo das im Dritten Reich hingeführt hat. Das war das Erste. Man hat einen falschen Jesus gebracht und hat das ganze Elend erlebt. Das leben wir überall in Religionen und in Theologien, wenn sie über Jesus urteilen. In christlichen Sekten wie bei den Zeugen Jehovas, in anderen Religionen wie im Islam, wenn gesagt wird, ja, Jesus ist ein Prophet, alles ganz wunderbar. Aber nicht der Sohn Gottes und nicht auferstanden, auf gar keinen Fall. Falsche Jesusse mit all dem, was das bedeutet. Falsche Jesusse hier in der Passionsgeschichte, aber auch falsche Jesusse, die uns immer wieder vor Augen gestellt werden. Da kriegen wir so ein Klima-Jesus irgendwo an die Kirchen geklebt, der nichts zu tun hat mit dem, wer Jesus Christus in der Heiligen Schrift ist. Ist der Sohn Gottes, der Lebendige. Das ist das Wichtige. Und da müssen wir immer wieder gucken, dass wir uns nicht die falschen Jesusse vor Augen stellen lassen und die wählen, so wie das hier gemacht worden ist. Da wird immer wieder geschrien von der Menge, lasst mal den Jesus nehmen, lasst mal den Jesus nehmen. Und es sind wenige, die wirklich beim Heiland bleiben, so wie es die Schrift sagt. Aber wenn man den falschen Jesus wählt, dann macht man als Gemeinde und Jesus alles falsch. Auch das sagt uns diese Geschichte von der Wahl, wo man den falschen Jesus wählt. Und ein fünftes, was falsch läuft in dieser Geschichte, es ist der falsche Richter. Hier lesen wir, dass Pilatus im Vers 19 sich auf den Richterstuhl setzt. Und als er auf dem Richterstuhl saß, diese Szene ist somithin das brutalste und abartigste, was Menschen sich zutrauen. Also das eine, was Judas getan hat, der Verrat, ist das eine. Aber Pilatus geht hin und setzt sich vor dem Richter dieser Welt auf den Richterstuhl. Und er urteilt ihn ab. Niemand anders. Die juristische Verantwortung hat Pilatus. Die Gründe, das sagt ja die Bibel, er will dem Volk zum Gefallen sein, mag alles hingestellt sein. Aber die juristische Verantwortung trägt er ganz alleine. Da mag er sich die Hände in Wasser waden und da mag er die Warnung seiner Frau in den Wind geschlagen haben. Er trägt die Verantwortung. Übrigens, ich sage mal, im Glaubensbekenntnis kommt zweimal Pilatus vor. Müssen wir überlegen, in unserem Glaubensbekenntnis, das ist ja nicht die Bibel, aber das Glaubensbekenntnis, was die Väter des Glaubens uns mitgegeben haben, sowohl im Nizänum wie im Apostolikum, ist von Pontius Pilatus die Rede, von keinem anderen Menschen. Dass er da gelitten hat, dass er da gekreuzigt wurde, das ist das eine. Da wird der Express des Verbes genannt. Und dann heißt es noch, und dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Dieser dreckige, verdammenswerte Pilatus. Und ich sage das deshalb, weil wir auch wissen, was das für ein Typ war. Wir wissen aus der Geschichtsschreibung, dass es ein Schlechter war. Nochmal, wir reden von einem römischen Beamten, der vermutlich selber Militär gewesen ist halt, und das war eigentlich im römischen Militär hoch angesehen. Da muss es ein harter Kerl sein, über Leichen gehen, Blut fließen lassen, das ist in Ordnung halt. Aber der war eine Ausgeburt davon. Einige Jahre später wird er abgesetzt, weil er da Samaritaner abschlachten lässt, weil die so einen Propheten haben halt. Also das war selbst den Römern zu viel, wie brutal und wie hart der gewesen ist. Das wissen wir aus der Geschichtsschreibung halt. Das ist etwas so, als wenn du bei Real Madrid nicht mehr aufgestellt wirst, weil du zu viel Tore schießt. So muss man sich das vorstellen, wenn im römischen Apparat du zu brutal und zu hart gewesen bist einfach. Der hat es übertrieben, der war zudem korrupt, der war bestechlich halt. Er hat permanent Leute hingerichtet, der hat alles Mögliche getan halt. Nicht hat den Tempelschatz in Jerusalem beraubt, damit er da Gebäude bauen kann. Also es war ein total verdorbener Typ, durch und durch schlecht. Er kriegt dann auch Probleme mit der römischen Staatsmacht und bringt sich schließlich um. Also es ist ein komplett kaputter Typ, dieser Pontius Pilatus, ein brutaler Henker. Und der setzt sich auf den Richterstuhl. Der setzt sich dahin Und er spricht das Urteil über Jesus. Er sitzt am Richterstuhl vor dem Richter dieser Welt, vor dem Herrn dieser Welt. Falscher kann es überhaupt gar nicht mehr sein. Kaputter kann es überhaupt gar nicht mehr sein, dass dieser Verbrecher, und da ist der Jesus Barabbas ein kleines Licht gegenüber diesem Pontius Pilatus, dass er sich auf den Richterstuhl setzt und auch noch dann sagt, so ganz kackfrech, ich bin unschuldig. Er hat das Todesurteil gesprochen über einen Unschuldigen und sagt, ich habe nichts damit zu tun. Komplett falsch. Und wenn ich das dann so sehe und mir verinnerliche, da kommen dann in mir ganz schlechte Gefühle hoch, weil ich so natürlich Jesus lieb habe und gegen diesen Pontius Pilatus ganz schlechte Gefühle habe. Da muss ich aufpassen, dass ich da nichts Falsches mache. Vor allen Dingen muss ich einsehen, hoppla, das eine ist ja Pontius Pilatus, das andere ist aber, wo ist denn Olaf Latzel? Wenn der sich auf den Richterstuhl setzt, wenn der auf einmal Entscheidungen trifft für sein Leben, wo Jesus ja mit ihm geht und ihm Dinge klar und deutlich sagt und sagt, hey, so ist es richtig, aber ich dann denke auf meinem Richterstuhl, ich mache es dann doch wieder mal anders. Ich reagiere doch ganz wieder anders, wo ich zum Richter wäre, der die Richtung angibt und vorgibt für mein Leben. Und dann weiß ich, dass nicht nur hier damals in dieser Verurteilungsgeschichte alles falsch gelaufen ist, und dass jemand einfach da die Vergebung Jesu so dringend braucht, sondern dass ich sie auch brauche. Auch ich bin so ein verdorbener Mensch wie Pontius Pilatus. Ich habe nicht so viele Menschen umgebracht, aber nie einen getötet halt. Ich habe nicht unterschlagen und alles gemacht halt. Aber vom Gedankengut her bin ich nicht anders als Pontius Pilatus. Und dann weiß ich auch, warum Jesus gestorben ist. Nicht nur, weil dieser Pontius Pilatus ihn fälschlicherweise verurteilt hat, sich das rausgenommen hat, über den Richter dieser Welt zu richten, sondern weil ich so häufig falsche Urteile spreche, weil ich zum Richter werde. Jesus sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Und wie oft habe ich schon gerichtet, nicht nur über mich, sondern auch über andere. Dann weiß ich, das ist ja doch wieder meine Geschichte. Da bin ich ja wieder ganz drin. Das geht mir übrigens häufig so, dass wenn mich Dinge emotional packen und ich mich gegen Leute der Bibel dann so ein bisschen der Bibel aufrege, also dass ich mich gegen sie stelle, ich immer wieder dann zurückschlagen muss, sagen, im Prinzip bist du doch ganz genauso. Ich bin der falsche Richter. Und deshalb musste Jesus sterben. Und vielleicht bist du ja auch der falsche Richter, die falsche Richterin mit all deinem Urteilen. Und dann weißt auch du, warum Jesus gestorben ist. Die Verurteilung Jesu, alles falsch. Ich habe versucht, an diesen 5 Punkten euch nochmal zu zeigen, was hier alles falsch gelaufen ist, in der falschen Wahl, im falschen Urteil, im falschen Sohn, im falschen Jesus und im falschen Richter. Man kann wirklich nur sagen, hier ist alles falsch gelaufen damals. Aber wenn ich gucke auf mein Leben und wenn ich da gucke auf die Kirchengeschichte, dann weiß ich, es läuft nach wie vor alles falsch. In dieser Welt läuft nichts richtig. Da werden die falschen Wahlentscheidungen getroffen. Da werden die falschen Urteile geschaffen. Da wird dem falschen Jesus nachgelaufen. Das ist der falsche Sohn. Und das sind die falschen Richter. Und deshalb musste Jesus sterben. Weil in dieser Welt und in meinem und in deinem Leben so vieles falsch läuft. Und danke, dass Jesus für dieses gestorben ist, und dass er diese Falschheit am Kreuz von Golgatha getragen hat. Alle Lob und Preis unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.